Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute ist Marc Schumacher, Group CEO von Avantgarde, mein Gast und es dreht sich alles um die Experience Economy. Marc hat ein paar echt starke Thesen im Gepäck. Die Experience Economy ist ein wichtiger Bereich des Marketings, der aus seiner Sicht allzu oft vernachlässigt wird, insbesondere die Offline-Journey, die kaum Beachtung findet, aber extrem wichtig für die Emotionalisierung der Kunden ist. Er prognostiziert eine Renaissance of the Tangible. Wir haben es in Zukunft immer häufiger mit einem paradoxen Kunden zu tun, der auf der einen Seite immer digitaler wird, sich andererseits nach echten Erlebnissen in der analogen Welt sehnt. Genau darauf sollten Marken Antworten finden, denn es erhöht die Loyalisierung und ermöglicht Preis-Premium-Strategien. Ein echter Aufreger ist für Marc der inflationäre Gebrauch des Buzzwords Communities. Heute wird alles zur Community verklärt, die allerwenigsten allerdings haben eine. Wir sprechen außerdem über die Frage, wie man den Erfolg von Experiences misst, den Ausbau digitaler Kompetenzen und was es mit ihrem Trendbüro Kaya in Amsterdam auf sich hat. Euch jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Lieber Marc, herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und bin sehr gespannt auf das Thema, das uns heute begleitet, nämlich die Experience Economy. Herzlich willkommen.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Wir sind sehr gerne gekommen.
Total gern. Ich freue mich immer, wenn es sozusagen auch vor allem Agenturen sind, die meinem eigenen Agenturkonzept ein bisschen fremder sind, weil ich mich dann auch darüber freue, ganz, ganz viel Neues zu lernen. Und ich finde, ihr habt ja wirklich auch mit eurer Historie und all den Dingen, die so gerade in den letzten Jahren passiert sind, unglaublich viel verändert, viel an Fahrt gewonnen, viel Learnings wahrscheinlich auch und viel mit Blick auf die Zukunft der Agenturen getan. Deswegen widmen wir diese Folge eben dem Thema eurem Weg, aber vor allem den Themen, die jetzt euch auch umtreiben. Ich habe es eben schon mal gesagt, ihr habt eine lange Historie. Also Avantgarde wurde 1985, 2 Jahre vor KNSK übrigens, mit der DNA einer Eventagentur in München gegründet und hat damals eben unter dem Gründer Martin Schnark das Eventmarketing in Deutschland groß gemacht. So hat zumindest das Handelsblatt getitelt, als es damals so um eure, Übergabe ging. Heute seid ihr mit 12 internationalen Büros und mehr als 850 Mitarbeitenden eine global agierende Brand Experience Agentur und gehört seit 2019 mehrheitlich dem Private Equity Fonds EMH Partners. Ich habe es eben schon gesagt, im Handelsblatt stand es, du hast Ende 2022 die Rolle als CEO vom Gründer Martin Schnark, damals nach 37 Jahren übernommen. Warst davor aber, glaube ich, schon ein Jahr Co-CEO. Ne? Ihr habt so eine gemeinsame Übergangszeit zusammen gehabt. Und kommst eigentlich aus dem Retail, also warst viele Jahre selber im Retail unterwegs, Hugo Boss, Breuninger, Tom Taylor und dann davor, ich glaube, 6 Jahre als Managing Director beim, ja kann man schon sagen, ne, direkten Wettbewerber Liga Nova. Und was ich total spannend finde zum Start vielleicht, was hat dich an der Aufgabe gereizt, die Rolle des CEO bei Avantgarde einzunehmen?
Naja, mein Herzensthema war immer schon Experience Economy oder vielmehr eben auch die Interaktion von Menschmarken und Produkten in Räumen. Also ich glaube, dass trotz aller Digitalisierung und allem technologischen Fortschritt das eigentlich etwas ist, was nicht ausreichend gesehen wird und nicht ausreichend gewürdigt wird, wie wichtig das eigentlich ist. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu. Und die Avantgarde ist natürlich als großer Player in dem Markt immer auch jemand gewesen, den wir sehr genau beobachtet haben, wo wir auch sehr genau hingeschaut haben, was die machen. Und in dem Moment, als sich dann die Chance gegeben hat, dass hier eine sehr, sehr langfristige und sehr nachhaltige und auch sehr professionelle Nachfolgeregelung angedacht wurde, das ist ja von Martin Schnark sehr verantwortungsvoll gemacht worden, nach so langer Zeit dann zu überlegen, wie stellt man sich da auf, auch mit dieser Übergangsfrist, die da auch gewählt wurde, die, glaube ich, sehr schlau war. Und dann die Funktion eines CEOs für eine Unternehmensgruppe dieser Größenordnung annehmen zu dürfen, diese Chance zu bekommen. Wenn man jetzt eben auch in einer solchen Karriere unterwegs war wie ich, dann ist das natürlich etwas, was man dann unbedingt auch gerne machen möchte. Und die Marke, die Leute hier und die Themen, für die wir arbeiten, die Internationalität und dann versehen mit diesem Mandat und der Nachfolge von ihm, wobei man muss dazu sagen, ich glaube, es ist weniger die Nachfolge von Martin Schnark, sondern was wir hier eigentlich organisiert haben die letzten 2,5 Jahre ist die Übergabe von einem gründergeführten Unternehmen zu einem managementgeführten Unternehmen. Das Unternehmen wird ja heute von sehr viel mehr Menschen getragen als von mir. Und das war eigentlich die Aufgabenstellung oder ist die Aufgabenstellung auch ehrlicherweise bis heute noch.
Jetzt hast du fast auf meinen Zettel der Leitfragen gespickt, glaube ich, weil tatsächlich wäre das jetzt die Überleitung gewesen, dass genau das ja eben auch den Wandel ausgemacht hat, ne? Von der inhabergeführten Agenturgruppe hin zu einer Managergeführten, das war ein freudscher Versprecher, Managergeführten Unternehmenskultur. Wie hat das die Avantgarde-Gruppe verändert auch in den letzten Jahren oder was hat sich verändert?
Na, ich glaube, verändert hat sich in den letzten Jahren sehr, sehr viel und das hat, glaube ich, da ist nur ein Teilaspekt das Thema Gründer geführt zu Management geführt. Man darf ja nicht vergessen, dass alles, was im Bereich Experiential Marketing weltweit passierte, natürlich durch die Pandemie eine Riesenherausforderung gesehen hat, dass wir insgesamt Kommunikationsmärkte haben, die sich brutalst verändern, was Kanalwahl angeht, was auch die Anforderungen an Effizienz und Wirkungsgrad angeht und natürlich auch damit verbunden ganz neue Fähigkeiten, die so eine Organisation erarbeiten sich muss in dem Moment, wo die digitale und die physikalische Welt eben in dieser Form verschmelzen, auch wenn wir immer noch sagen Experience first und wenn wir immer noch bei Avantgarde nach vorne stellen, dass das, was wir Real-Life-Relevance nennen, also wir glauben schon, dass man in die Lebensrealitäten von Menschen hinein dieses kommunikative Produkt auch denken muss und dann ist es eben in vielen Fällen auch tatsächlich analog, ist es selbstverständlich auf dem Anlass, in der Community, in der Produktion immer auch dann komplett digital eingebettet, weil die Anforderung ist ja nur nachvollziehbar, dass sie so auch gestellt wird. Insofern haben sich mal unabhängig von Gründer geführt zu Management geführt, unglaublich viele Dinge verändert für das Unternehmen und für unsere globalen Talente. Aber im speziellen Fall, wenn du jetzt nochmal darauf ansprichst, ist natürlich eine managementgeführte Organisation, glaube ich, per se, und das hat weniger mit mir zu tun, sondern per se natürlich ist sie an ein paar Stellen vielleicht etwas berechenbarer, etwas organisierter, sortierter, etwas systemischer und auch etwas vielleicht disziplinierter, was, glaube ich, aber auch notwendig war oder auch dann einfach notwendig ist, wenn man eben in diesen Märkten agiert, wo wir uns dieses Unternehmerische des Gründers haben, versuchen uns bis heute eigentlich zu erhalten. Das macht uns auch aus. Wir agieren in vielen Projekten und in vielen Märkten und in vielen Aufgabenstellungen, die wir bekommen, deutlich unternehmerischer als das andere Agenturen vielleicht machen. Aber natürlich ist die Organisation heute auf mehr Personen ausgerichtet. Und die Verantwortung liegt an vielen Stellen auch dezentraler, als das mal der Fall war, wie das eben bei einem Gründer normalerweise ist. Mhm.
Du hast ja eben auch das Stichwort Professionalisierung genannt. Ich könnte mir vorstellen, jetzt ist ja, ich sag mal, auch der Wechsel des Hauptgesellschafters hin zu EMH Partners auch schon ein paar Jahre her. Aber letztlich, wenn plötzlich ein Private Equity Investor Hauptgesellschafter einer Agenturgruppe eurer Größe wird, dann hat das natürlich, also nicht nur mit, wie soll ich sagen, dem Reporting an sich, sondern auch vielen Strukturen der Art und Weise, wie man sich dann auch, ich sag mal, Akquise von Unternehmen, all diesen Themen nähert, verändert sich ja einiges. Was ich spannend fand, das war mir gar nicht bewusst, dass EMH Partners auch bei Liganova, also eurem Wettbewerber, ja auch investiert ist. Zwar nur als Minderheitsgesellschafter, aber ja eigentlich im direkten Wettbewerber. Ist das für euch manchmal ein Stretch? Also das habe ich mich so gefragt, wie ist denn das eigentlich, wenn man als Gesellschafter bei beiden investiert ist?
Nein, gar nicht. Ich habe die Märkte, in denen wir unterwegs sind, sowohl in Deutschland als auch global, sind ja bis heute sind diese Märkte sehr, sehr fragmentiert und es gibt unglaublich viele Player in den verschiedenen Märkten, in denen wir unterwegs sind und insofern ist die Wettbewerbsdimension, die du da aufmachst oder beschreibst gegenüber Liganova, gar nichts, was uns in irgendeiner Form beschäftigt oder überhaupt kein Problem in dem Sinne ist, sondern die Fragestellung für uns und auch für die Liganova ist eine ganz andere. Sie ist, wie stellen wir uns in diesen sich brutal verändernden Märkten eben auf, wie sind unsere Offerings und wie schreiben wir diese beiden großartigen Unternehmensgeschichten fort. Und Private Equity ist, wie ich finde, völlig zu Unrecht in Deutschland irgendwie problematisch besprochen. Es ist eine der smartesten Formen, Wachstum zu finanzieren. Es ist eine der smartesten Formen, Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Insofern ist Private Equity auch mit unfassbar vielen Vorteilen versehen. Und da, glaube ich, fehlt in Deutschland manchmal ein bisschen der Erfahrungswert und vielleicht auch das Know-how diesbezüglich. Insofern ist das, finde ich, auch nur gut, dass wir so aufgestellt sind und dass auch Unternehmen unserer Größenordnung diesen Zugang zu einem ja am Ende globalen Finanzmarkt bekommen und dass nutzen wir sehr stark, um die Unternehmensentwicklung dann für die nächsten Jahre entsprechend zu gestalten.
Finde ich spannend, dass du das auch von der Seite beleuchtest, weil ich vor kurzem eine Podcast-Aufnahme mit dem Sebastian Schill hatte. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, von Brian Garnier in München, M&A Investmentbank, der eben auch eine Lanze gebrochen hat für die Finanzinvestoren und gesagt hat, der Ruf ist viel schlechter als das, was sie sind, sondern wie du gesagt hast, sie stellen wie soll ich sagen, notwendiges Kapital für die zukünftigen Schritte zur Verfügung. Und da ist ja das Involvement auch nochmal ein anderes als möglicherweise bei einem strategischen Investor, der dann dahinter steckt. Insofern kann ich spätestens nach dem Gespräch mit Sebastian auch gut nachvollziehen, was du meinst. Jetzt nochmal die andere Facette des Wandels, die hast du eben schon mit angeteasert. Die Corona-Pandemie, die war für euch nach eigener Aussage ein Super-GAU, also wenig überraschend, glaube ich, natürlich für die gesamte Branche, die sich viel im Retail, die viel eben auch mit Live-Kommunikation, mit Erlebniskommunikation, echten analogen Erlebnissen zu tun hat, war das eine unfassbar schwierige Zeit für viele, aber ich glaube für euch in der Branche insbesondere. Die Erfahrung hat euch ja wahrscheinlich auch dann dazu gebracht zu sagen, wir müssen gewisse Dinge, gewisse Veränderungen jetzt sehr viel schneller angehen. Wir müssen in andere Bereiche des Marketings uns andere Teile der Wertschöpfung erschließen. Wie seid ihr, also wie kann man sich das vorstellen, sozusagen neben dem Super-GAU, wie seid ihr dann damit umgegangen? Wie habt ihr die Weichen gestellt? Welche Art von Weichen habt ihr gestellt? So dass ihr euch, also ich würde ja Ärger bekommen von dir, wenn ich jetzt sage, ihr seid eine Eventagentur, daraus seid ihr ja längst entwachsen.
Da würden wir das tatsächlich dann hier abbrechen müssen.
Ja, genau. Habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich es jetzt gleich so eingeflogen.
Da bin ich über die Jahre etwas dünnhäutig geworden. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist einfach, wenn man sich überlegt, vielleicht darf ich einmal nach vorne blicken, bevor wir auf die Pandemie nochmal zurückgucken. Wie werden wir in Zukunft Menschen loyalisieren? Wie werden wir in Zukunft Menschen dazu bringen, einen Price Premium für Produkte zu bezahlen? Und wie wird letztendlich das Marketing sich verändern, wenn wir weiterhin auch brutale Rückgänge im Wirkungsgrad sehen werden bei klassischen Push-Based Marketing Initiatives? Bei dem ganzen Thema Paid sind wir ja schon lange eigentlich in Märkten unterwegs, wo wenig erreicht wird. Und wenn du die nächsten Generationen von Konsumentinnen anschaust, da glaube ich, machen wir uns immer noch was vor, dass wir sie an bestimmten Stellen medial eigentlich erreichen würden. Wenn ich hier um mich herum blicke, die Mannschaft bei der Avantgarde ist sehr, sehr jung. Wenn ich mir das Mediennutzungsverhalten anschaue, dann wird mir schon klar, dass viele, viele der Dinge, die da draußen noch in klassischen Kommunikationsagenturen gemacht werden, ehrlicherweise wahrscheinlich wenige Menschen bis gar keine sehen werden, weil das einfach Nutzungsverhalten einfach ein anderes ist. Und was, glaube ich, im Rahmen der Digitalisierung und auch der, sag ich mal, teilweise natürlich auch Panik im Rahmen dieser technologischen Disruption völlig aus dem Auge verloren gegangen ist, wie sehr du eigentlich Menschen langfristig wirklich aktiviert bekommst, wenn du sie in ihrer Offline-Customer-Journey überrascht, wenn du sie in ihrer Offline-Customer-Journey wirklich abholst und emotionalisierst. Ich glaube, dass wir eine Disbalance geschaffen haben in den letzten Jahren, dass wir die Online-Journey zu Tode optimieren und auch in der Budgetallokation teilweise, glaube ich, Maß und Mitte verloren haben und dann uns wundern, dass der Mensch, der ja aber eigentlich von seinen Bedürfnissen her und von seinem genetischen Quellcode auf diese Form der Überdigitalisierung ehrlicherweise nicht gut vorbereitet war, denn wir haben ja keinerlei, wie ich immer gerne sage, keinerlei Update erfahren, nur weil wir jetzt auf einmal uns digitalisieren seit 25 Jahren, diese gut gemachten Gesten, gut gemachten Rituale, gut gemachten, überlegten Momente in einer Offline-Journey unglaublich gut erinnert und daraus auch viel Loyalität sich abbildet. Und ich bin der Meinung, dass ganz viele große, erfolgreiche Marken, das Lighthouse-Case ist sicherlich immer jemand wie Apple, auch deswegen oder besonders deswegen so erfolgreich sind, weil sie sich darüber Gedanken gemacht haben, wie sie offline erlebbar gemacht werden. Beispiel Apple Stores. Es gibt unzählige solcher Beispiele, wo wir nicht genau ausreichend hinschauen, warum diese Marken eigentlich so stark sind. Und sie sind deswegen so stark, weil sie sich diesbezüglich auch von vornherein Gedanken gemacht haben. Insofern war die Pandemie natürlich wirtschaftlich eine große Herausforderung. Und wir haben auch alle reagiert in Form von, ob das hybride Events waren, ob das natürlich eine massive Investition auch in unsere Digitalkompetenz war zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben trotz all der Eindrücke in der Pandemie nie den Glauben daran verloren, dass das von mir eben Gesagte an Bedeutung auf keinen Fall verlieren wird. Denn wir erleben auch jetzt, dass sich wir werden einen paradoxen Konsumenten erleben. Er wird sich also weiterhin meiner tiefen Überzeugung nach bis in den letzten Winkel seines Lebens durchdigitalisieren lassen weil es einfach so convenient ist und weil er einfach auch die technologischen Erneuerungen einfach alle wird umarmen, weil es einfach so cool ist. Und gleichzeitig wird der gleiche Konsument, der sich komplett durchdigitalisiert hat, eine Minute später aufstehen und sagen, so jetzt, wir müssen auf jeden Fall raus. Wir müssen jetzt was machen, weil auch interessanterweise ist es so ist, wir beschäftigen uns sehr stark auch, sage ich mal, systemisch, wissenschaftlich mit dem Thema Experience Economy. So ist beispielsweise so, dass die Menschen einfach deutlich mehr Zeit zu Hause sind als noch vor einigen Jahren in der Kombinatorik. Natürlich Homeoffice, aber auch in der Kombinatorik Lieferdienste, Fragestellung von, gehst du nicht mehr ins Kino, sondern streamst du vielleicht deine Inhalte? Und wenn das alles zusammengepackt wird, ist es so, dass wir das wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, dass die Menschen mehr zu Hause sind. Und das ist ihnen gar nicht so recht, ehrlicherweise. Also, weil wir, so sind wir gar nicht programmiert, so sind wir gar nicht abonniert, vielleicht wenige. Das Gleiche mit dem Thema Homeoffice wurde immer gesagt, jetzt ziehen alle aufs Land, weil sie da draußen wohnen können. Auch der digital native junge Mensch, wir sitzen den ganzen Tag vielleicht im Homeoffice, aber dann will er am Ende doch nicht auf dem Land abends sein. Das heißt, Urbanität, Zentralität, Zuzug in Städte ist ja ungebrochen. Die Wohnungsnot in Deutschland entsteht ja auch, weil immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Will heißen, uns war immer klar, dass diese Bedeutung nicht nur gleich bleibt, sondern interessanterweise sogar zunimmt. Zunimmt zur persönlichen Interaktion. Und ich glaube, da haben die Marken und die Unternehmen eine riesen Aufgabe, ich würde sogar sagen Verantwortung, diese Art von Anlässe zu erdenken, diese Art von Formaten anzubieten, weil der Mensch das sich wünscht und auch braucht.
Oh, ich würde gerne, du hast gerade so viele Dinge gesagt, auf die ich direkt neue Fragen habe, aber interessant fand ich auch, was du zum Thema, ich sag mal so Budgetverteilung gerade im Marketing gesagt hast. Und eine zentrale These war ja von dir eben auch, dass wir eigentlich das, wie soll ich sagen, die Bespielung der Offline-Journey vernachlässigt haben, aus den Augen verloren haben, so ein bisschen auch aus digitaler Besoffenheit all der Möglichkeiten, die es sonst so gibt, vielleicht auch die Wirkweise, ne, so deine These ein bisschen aus den Augen verloren haben. Ich habe mal geguckt, das ist jetzt aber auch schon wahrscheinlich 1-2 Jahre her, dass man in Deutschland die Ausgaben für Kommunikation auf 30 Milliarden Euro schätzt und dass ein Viertel davon auf integrierte Markenerlebnisse entfällt. Das fand ich schon ganz stattlich. Also ich war im positiven Sinne überrascht, dass ein Viertel dieser Budgets in was auch immer dann unter integrierten Markenerlebnissen verstanden wird. Das ist wahrscheinlich der Knackpunkt. Gut, jetzt, aber das ist ja auch nur ein Teil davon. Also immerhin 3,7 Milliarden auf Messen. Irre, was da sozusagen noch an Geld investiert wird. Aber das ist wahrscheinlich, also ist Messen für euch noch ein großes Thema oder ist das mittlerweile fast eher ein Randthema? Weil du sagst, es geht um so viel mehr. Also die Konsumenten, mit denen ihr euch auseinandersetzt, tummeln sich ja gar nicht auf Messen. Das ist ja meistens ein starkes B2B-Geschäft.
Messe ist tatsächlich mit wenigen Ausnahmen stark B2B, aber natürlich ist Messe auch ein Thema für uns nach wie vor. Und ich glaube auch, dass die, Messen, Messe ist genauso, ist ein bisschen von der, vom Wording her ähnlich so ein bisschen problematisch wie Event. Mhm. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele ganz erfolgreiche Formate. Nimm mal Salone di Mobile in Mailand beispielsweise, ja, oder nimm mal so ein tolles Digitalfestival wie eine South by Southwest, was dann, solche Dinge werden gerne dann auch mal irgendwo, irgendwie vielleicht dann unter Messe geframed. Ich glaube, da sind die lange entwachsen, weil sie sehr, sehr programmatisch geworden sind und weil sie unglaubliche Communities global aktiviert bekommen und sehr, sehr viel leisten. Insofern glaube ich, dass solche Formate, die beiden, könnte auch weitere nennen, unglaublich bedeutsam werden, bleiben und sogar bedeutsamer werden. Oder ich glaube auch, dass der Move der IAA in die Münchner Innenstadt ein goldrichtiger war, es aus den Messehallen Frankfurt rauszuholen. Und es gibt ein paar Messen, ich sag mal eine Bauma und sowas, die wird es wahrscheinlich noch Ewigkeiten in Messeinfrastrukturen geben, weil du am Ende schlecht den Kran in die Stadt stellen kannst. Aber ich glaube, Messe, Messeveranstalter, Messeinfrastruktur hat sich an vielen Stellen überlebt. Eigentlich tragisch, dass was, sowas wie der CeBIT gestorben ist. Aber wenn man da genau reinläuft, die Zeit haben wir jetzt vielleicht nicht, dann ist sie auch deswegen gestorben, weil man sich eben immer noch bis zum letzten Tag als Messe verstand und gar nicht begriffen hat, dass die Leute eigentlich was ganz anderes wollen, wenn sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Also Messe ist für uns bedeutsam, aber entscheidend, glaube ich, ist für das Thema Experience Economy und insbesondere für uns als globale Brand Experience Agency in allererster Linie brauchst du eine starke Idee. Du brauchst eine starke Idee, wie du diese besondere, in dem Fall vielleicht Zielgruppe oder Community, angesprochen bekommst, aktiviert bekommst. Und dann ist die zweite Frage, die wir uns dann stellen, was ist der dafür richtige Kanal? Und das kann auch natürlich digital sein, das können auch andere Plattformen sein, aber es ist eben in ganz vielen Stellen auch tatsächlich das Live-Format. Und das wird glaube ich, da gibt es eine gewisse Disbalance nach wie vor, weil man sich dem dann nicht ausreichend stellt. Und ich glaube, dass wir in dieser Überdigitalisierung, die der Mensch gerade erfährt, die ihm auch teilweise auch große Herausforderungen ja durchaus für ihn mitbringt, in Form von Leute fühlen sich einsam. Nimm mal das ganze Thema, was können die Leute noch glauben? Also auch gerade so dieses Thema Glaubwürdigkeit von Medien, Glaubwürdigkeit von Social-Media-Inhalten. Wir gehen davon aus, dass bis 2026 der überwiegende Teil von Social-Media-Inhalten über generative KI produziert oder generiert sein wird. Das heißt, kannst mal der Konsument, wir müssen uns darauf einstellen, dass eine Konsumentin zu Hause sitzt und 2026 Social-Media-Feeds durchschaut und sagt, keine Ahnung, ob ich das noch glauben kann. War der da wirklich? Gibt es die Person eigentlich wirklich? Und mir macht das gar keine Angst, weil ich glaube, dass die Zukunft ehrlicherweise immer nur noch bessere Lösungen für uns herbeiführen wird. Aber wenn ich das mal zu Ende denke, was ich gerade beschreibe, dann wird es umso mehr die Leute geben, die sagen, da gehen wir jetzt mal hin. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also es braucht so örtliche Manifestationen und örtliche Überprüfbarkeiten. Ich glaube, wenn du das jetzt, kannst ja weiterspinnen. Ich glaube, dass wir das bis zum politischen Diskurs wird das kommen und sagen, wenn ich nicht bei jemandem auf einer Kundgebung war, glaube ich gar nichts mehr. Das wird ja passieren. Das passiert ja jetzt schon. Schau dir, was die Deepfakes können. Und wenn man das mal eben zu Ende denkt, deswegen werben wir dafür auch leidenschaftlich. Das ist mehr als eine unternehmerische Aufgabenstellung, die wir hier haben. Es ist tatsächlich auch eine Passion, die uns alle umtreibt, zu sagen, wir werden in die Marketing oder in die Journeys von Brands und Unternehmen mehr intelligente solcher Touchpoints einbauen müssen, um die Zukunft der Loyalisierung und die Zukunft von Emotionalisierung eben auch bedienen zu können. Und da werden digitale Medien an ihre Grenzen stoßen. Das tun sie heute schon.
Sag mal, wenn wir jetzt sagen, und das hast du ja eben auch mit der Entwicklung der Messen gesagt, und ich fand das auch interessant mit dieser Programmatik, die sie ja letztlich auch, also das programmatische Dach, das die Messen eigentlich verändert hat und erst zu so richtigen, ja, wie soll ich sagen, Erlebnisorten jenseits der Kontaktbörse für B2B-Konstellationen gemacht hat. Wie schafft man denn eine, ja, das ist ja fast eine Kurationsexzellenz einerseits und andererseits soll ja die Transaktion trotzdem stattfinden. Also wie legt man das klug an, dass es sozusagen nicht nur, hey, das war ein super Erlebnis, sondern hier wird jetzt auch eine Transaktion eingeleitet durch dieses Erlebnis?
Ich glaube, Transaktionen, da sprichst du was ganz Spannendes an, diese transaktionalen Modelle, die ja dem allermeisten dieser Formate zugrunde liegen, leiten dich eigentlich fehl. Also warum kommt zum Beispiel der stationäre Einzelhandel so sehr unter Druck und das schon seit vielen Jahren, weil er sich eben von seinem transaktionalen Modell eigentlich nicht verabschieden kann. Er kriegt dieses neue Paradigma nicht in den Griff, dass die Leute sehr, sehr gerne kommen. Es ist ja auch zum Beispiel nicht so, dass die Innenstädte leer wären am Wochenende, aber ob du da jetzt wirklich was kaufst, das ist ja immer eine ganz nachgelagerte Diskussion. Und insofern ist das Gleiche gilt für viele, viele dieser Live-Formate, Messen, aber insbesondere auch für stationären Einzelhandel, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass das alles Funktionen übernimmt innerhalb einer Journey. Und wenn wir so eindimensional da drauf schauen und diesen transaktionalen Punkt dann irgendwo sehen oder erzwingen, tun wir uns keinen Gefallen, weil so möchte die Konsumentin nicht abgeholt werden. Ja, und erfolgreiches Einzelhandelsbeispiel, was wir sehr eng begleiten, weil ich da viele Jahre war, ist der Bräuninger. Der Bräuninger ist auch deswegen so erfolgreich, weil diese Stores, und er ist ja einer der wenigen, die in diesen problematischen Einzelhandelsmarkt Deutschland permanent tolle Expansionen fährt, wie München, wie jetzt kommend im Frühjahr Hamburg, weil er diese Stores eben sehr, sehr intelligent eingebettet hat in eine Journey und die Transaktion steht schon im Mittelpunkt auch der Unternehmung, wäre sonst nicht wirtschaftlich, aber diese Transaktion findet im Zweifel ganz woanders statt. Und ich glaube, da gilt es, in allen dieser Formate drüber nachzudenken. Das geht bis hin zu Community und Community Management, etwas, was uns sehr wichtig ist, wo wir auch sehr viel Zeit und Energie drauf verwenden, wo häufig dann Marken und Unternehmen sagen, ja, wir haben ja eine, und wir aktivieren die auch. Und dann sage ich, da muss man sich schon ehrlich machen an der Stelle. Die allerwenigsten Unternehmen und Marken haben wirklich eine, weil eine Community beispielsweise auch, um diesem Gedanken von dem transaktionalen Modell aufzukommen, die Community wiederum zeichnet aus, dass sie einen gemeinschaftlichen, nicht kommerziellen Sinn hat. Also ein gemeinsames Interessensfeld, um das sich diese Menschen herumscharen und was für sie bedeutsam ist. Und ich glaube, die Unternehmen müssen in diesen Zeiten wie 2024 fortfolgende ein Stück souveräner und etwas entspannter mit diesen Dingen umgehen und sagen, die werden schon kaufen. Lass uns das einfach gut machen und am Ende werden sie bei uns ein loyaler Kunde sein. Aber wir haben die Situation, dass wir es dann teilweise so erzwingen wollen, dass der Konsument, die Konsumentin das dann als aufgesetzt, erzwungen, nicht glaubwürdig erachtet und sich dann abwendet.
Und nimm mal ganz kurz das Bräuninger Beispiel, weil das finde ich interessant, weil es so schön greifbar ist und du da auch die Historie hast, es selbst erlebt hast, begleitet hast. Wenn du sagst, die haben eine wirklich smarte Journey geschaffen und trotzdem steht die Transaktion im Mittelpunkt. Was ist bei dem Bräuninger Beispiel besonders gut gelungen in der Journey?
Na, sie haben sehr, sehr früh erkannt, dass Relevanz von Marken, und in dem Fall muss man ja sagen, ist ja der Bräuninger Case und der gilt für alle anderen in dem Segment auch, ist ja da noch ein ganz besonderer, weil sie ja Händler sind. Sie sind ja nicht Gucci und nicht Prada, sondern sie sind der Retailer. Und da für eine Retail-Brand und die Kultivierung einer Retail-Brand, und das gilt global, gibt es ja nochmal eine besondere Herausforderung, nämlich die Austauschbarkeit für Retailer ist ja gegeben, weil das Sortiment basically überall verfügbar ist und auch noch online überall verfügbar ist. Und was macht die Retail-Brand? Und nochmal, das geht also deutlich über Bräuninger hinaus. Was macht die Retail-Brand dann auf einmal? Dann muss sie ja Haltung beziehen. Sie muss Kurationsleistung erschaffen. Sie muss eine programmatische Kompetenz entwickeln. Sie muss wirklich eine Community managen. Und sie muss eben auch ganz, ganz stark Sortimente kontextualisieren. Also will heißen, sie so auch inszenieren und kontextualisieren, dass sie vermeintlich unterscheidbar wirken. Und wo kann all das passieren? Da kommt der digitale Raum an seine Grenzen. Wenn du dann keinen Ort hast, an dem du das zelebrierst, also wenn du dann nicht die, wie ich es gerne sage, Kirche hast, Kathedrale hast, die das kann und die dann auch den Ort für diese Community bildet, dann kannst du auch in der digitalen Welt nicht erfolgreich sein. Und das, das erleben wir ja auch gerade an vielen Stellen, dass auch pure Digital-Player global, die auch digital angefangen haben, heute in stationäre Formate investieren, weil sie über die Endlichkeit des Digitalangebotes einfach schmerzlich auch lernen müssen und die nächsten $100,000 in Paid Media oder in Performance Marketing, die du kippst, nicht notwendigerweise noch irgendwas auslösen.
Das heißt, die These ist, weil du ja auch vorhin das Thema Loyalisierung, Price Premium Strategie genannt hast, ist diese Community an analogen Orten, Erlebnissen, geteilten Werten zusammenkommen zu lassen, um darüber auch diese ja, Price-Premium-Loyalisierungsstrategien herstellen zu können.
Unbedingt, unbedingt. Man muss diese Manifestationen irgendwo herbeiführen. Es braucht dieses, wie auch sehr gerne sagen, so Center of Gravity. Also wo trifft sich sowas? Ja, also ich bin kein Fußballfan und trotzdem gehe ich immer regelmäßigen Abständen demütig in deutsche Stadien und stehe komplett fassungslos. Die Begeisterungsfähigkeit dieser Menschen, die ihr ganzes Leben an diesen Dingen ausrichten, und das kann nur der Ort, also nur ein Stadion, nur ein Konzertbesuch von Taylor Swift ist in der Lage, diesen Moment so herbeizuführen, wie wir den eigentlich sich wünschen. Und das absolut Verrückteste ist ja dann noch, die Leute, die überlegst, das denke ich immer auf Konzerten, die Leute sehr viel Geld dafür bezahlt, da zu sein und sind die ganze Zeit damit beschäftigt, das zu filmen. Die gucken ja die ganze Zeit nur auf ihr Handy, während dieses sündhaft teuren Konzertbesuches. Warum machen sie das? Ich denke mir immer, guck doch einfach, das Konzert ist doch viel geiler. Warum machen sie das? Weil sie natürlich dokumentieren müssen, das ist ja spannend, dass sie da waren. Das ist die eigentliche Währung. Und das macht den Ort eigentlich so kraftvoll.
Mhm. Gilt das denn nur für Love Brands, frage ich mich gerade, weil Taylor Swift, deutsche Fußballclubs, Gucci, Bräuninger vielleicht auch noch so ein bisschen, aber das sind ja alles Marken mit Produkten, mit Angeboten, die man den Menschen aus den Händen reißt, ja, weil sie einen begeistern, weil sie einen schmücken, weil sie einen Hauch von Luxus mitgeben. Gilt das Thema, wie soll ich sagen, Experience auch in dieser Art und Weise der Analogen für Versicherungen, für Banken, die sich ja mehr und mehr digitalisieren?
Unbedingt. Also ich glaube, es gibt sicherlich ein paar Bereiche im Leben, da bist du überhaupt nicht in irgendeiner Form vielleicht emotional oder gar nicht involviert. Da willst du einfach nur eine performante Lösung und dann fertig. Aber nimm Mobility, also vom Autohaus über Airlines. Also ich bin sehr, sehr viel unterwegs jede Woche und also I can't wait, dass die Lufthansa uns fragt, ob wir mal die Launches anfassen können. Das ist ja ein Albtraum, weil dann auch nicht drüber nachgedacht wird, dass dort diese Menschen eben eine Stunde verweilen und wo ist die Geste, ja, wo ist die Seele, wo ist das gut gemacht? Das kann nicht sein. Insofern, und das gilt, und gerade in dem Moment, wo Finanzprodukte, wo Banken, Versicherungskonzerne eben ja auch am Ende in der digitalen Überhöhung vielleicht irgendwann eine Art Glaubwürdigkeitsproblem bekommen, weil du triffst eine so weitreichende Entscheidung für dich selber, Und auf einmal sagst du, kann ich dem eigentlich wirklich, kann ich das wirklich glauben, kann ich das wirklich überprüfen, werden die das genauso brauchen? Und das kannst du ja weitergehen. Jeder Hotel-Check-in, jede Lobby bleibt unter den Möglichkeiten dessen, was sie eigentlich leisten könnte, wenn du jetzt nicht irgendwie im 6-Sterne-Hotel irgendwo unterwegs bist, wo natürlich auch über unfassbare Personalgestellung sowas gemacht wird. Und insofern glaube ich, dass für fast alle Marken und Unternehmen das von mir gerade ausgeführte relevanter ist, als sie es gerade selber wahrnehmen und einschätzen.
Ich finde es auch interessant, dass du sagst, jeder Hotel-Check-in bleibt hinter seinen Möglichkeiten, ne? Weil man kennt das ja selbst, wenn man in Umfeldern, wo man überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass es ein Erlebnis, ein Happening sein könnte, und plötzlich hat man Menschen, die mega aufmerksam sind, irgendeine Geste, wie du gesagt hast, ne? Wo ist die Seele? Es sind ja ganz häufig auch die kleinen Dinge des Lebens, die wahrscheinlich im Backend furchtbar anstrengend sind zu organisieren, gerade in solchen Unternehmen und Abläufen und so weiter, die aber wirklich den Unterschied machen. Ich habe gerade kürzlich einen Podcast gehört, ich glaube Hook24 war das, die haben gesagt, wir sind durch und durch digital, aber wann immer es um Schadenregulierung geht, nutzen wir die Dienste unserer Mutter, der Hook, weil die Menschen, gerade wenn Blut im Spiel ist, möchten mit Menschen telefonieren. Das fand ich total interessant. Also selbst da in diesen durch und durch digitalen, auf, wie soll ich sagen, günstig Strategien ausgelegten Unternehmen, die Realisierung dessen, was analoge, was persönliche Begegnungen ausmachen, eben auch den Unterschied macht in der Zufriedenheit, der Loyalität der Kunden. Das fand ich wirklich interessant. Und das stützt ja auch das, was du gerade gesagt hast. Sag mal, Marc, die Community, ne? Mir persönlich hängt es ja schon ein bisschen zum Hals raus, weil egal, wann du mit irgendjemandem im Marketing-Kontext sprichst, alles ist ja irgendwie Community. Ist das inflationär? Oder,
ja, nein, ja. Also die Begrifflichkeit ist sicherlich eine der zentralen Marketing-Bullshit-Vokabeln der letzten 2-3 okay. Jahre, also hundertprozentig. Da wird ja alles verklärt als Community, Facebook-Fans, Newsletter-Abonnenten, Kundenkarteninhaber, jeder nutzt das Ding, wie er möchte, und das ist genau das, was ich meinte. Ich bin schon der Meinung, wir sind der Meinung, dass eine Community ist so ein bisschen der Goldstandard von emotionalisierten Leuten oder wirklich loyalisierten Leuten. Und dieser Goldstandard ist ehrlicherweise, die allerwenigsten haben den erreicht. Man muss sich auch ehrlich machen, dass für bestimmte Sektoren und Industriebereiche und sowas auch gar nicht gehen wird. Muss man einfach auch anerkennen. Das heißt, was wir da empfehlen, was wir auch strategisch beraten, ist das, was man so Community Matching nennt. Das heißt, du machst dir Gedanken über deine Position und was kannst du eigentlich beitragen und schaust eher, ob es nicht eine starke Community irgendwo gibt, wo du dich auch entsprechend vielleicht versuchst ins Spiel zu bringen und zu sagen, das könnten wir für euch machen, das könnten wir für euch lösen. Das ist auch Teil der Ehrlichmachen-Strategie in Form von, wir werden es nicht hinkriegen, weil wir gar nicht die Voraussetzungen haben. Und auf der anderen Seite ist das, was ich eben schon sagte, es braucht diesen nicht kommerziellen Kit, dieses nicht kommerzielle Bindeglied. Es gibt ein schönes Beispiel, das sind die ganzen Porsche-Clubs weltweit. Es gibt unglaublich viele Porsche-Clubs weltweit und die allerwenigsten davon sind vom Konzern gemanagt oder initiiert oder sowas. Das sind einfach Menschen, die eine so große Faszination für diese tolle Marke, für dieses tolle Produkt haben und sich deswegen in Clubs, in Fahrerlebnissen und so weiter eben herum organisieren. Und das zeigt so ein bisschen, das ist dann vielleicht dem einen oder anderen Mal im Marketing so, haben wir das überhaupt alles auf dem Schirm, was da passiert? Und man kann ganz froh sein, dass das passiert. Ich glaube, dass ich hatte das Apple-Beispiel angesprochen, es wird immer vergessen, dass als die mal die stationäre Einzelhandelsstrategie ausriefen, vor vielen, vielen Jahren, da sind die vom Kapitalmarkt abgestraft worden. Das galt als Himmelfahrtskommando, in den stationären Einzelhandel einzusteigen, weil der Kapitalmarkt gesagt hat, ihr seid keine Händler, ihr habt davon keine Ahnung, ihr verbrennt nur Geld, ihr seid eine Tech-Company, macht Produkte. Ich glaube, wenn es heute keinen Apple Store gäbe, wären wir nicht so wahnsinnig und würden 1.600 € für ein Telefon bezahlen. Klar. Was genauso wenig kann oder genauso viel kann wie Dinge, die einen Bruchteil davon kosten. Das
stimmt. Wir hätten die Schlangen nicht, wir hätten die Zelte nicht, die davor aufgeschlagen werden.
Es ist die Genius Bar, es sind die Repair-Funktionen, es sind Workshops, es ist die Kathedrale dieser Manifestation der Marke Apple in der Offline-Journey, die dazu führt, dass Leute sagen, ich zahle $1.600 für ein Telefon. Und da gibt es ganz viele Beispiele von, wo Leute das und Marken das gut gemacht haben. Aber es gibt auch ganz viele, wo ich heute immer noch der Meinung bin, dass es eine Art Disbalance gibt in der Budgetallokation, also wo ich unglaublich viel Kommunikation im klassischen Sinne erfahre und dann rufe ich da an und dann wird es ein Albtraum, weil da keiner ans Telefon geht, ja, oder sonst klappt relativ wenig und vorne haut man mir aber trotzdem den ganzen Tag weiterhin mit Paid Media eigentlich auf die Mütze und ich frage mich, ihr habt hinten drei Kontaktpunkte einfach gar nicht im Griff. Wie passt das zusammen?
Ich glaube, die Stärke der, wie soll ich sagen, analogen Erlebnisse, Live-Erfahrungen und so weiter, die total verstanden, finde ich auch absolut nachvollziehbar, was du erzählst. Gleichzeitig ist es ja im digitalen Kontext, ne, du hast Paid Media vorhin angesprochen, so viel einfacher, Wirkungsnachweise herzustellen. Was ist deine Erfahrung, was ist eure Erfahrung, wie begegnet ihr vielleicht auch dieser Herausforderung in eurem Kontext, also Erfolgsmessung?
Ist natürlich ein Riesenthema. Zum einen ist man sehr wohl natürlich heute in der Lage, sag ich mal, auf großen Anlässen, auf großen Happenings für die Community, ist man ja schon auch in der Lage, das auch vernünftig im Nachgang eigentlich auszulesen, in Form von beispielsweise, wie viel Interaktion gab es da social, wie viel ist so ein bisschen dieser Gedankengang, der ist ja auch nicht neu, from local to global, also was ist von dort produziert worden, geshared worden, was ist diskutiert worden im Nachgang, im Vorfeld. Ich glaube, das ist heute alles recht gut machbar. Auch das ganze Thema Earned Media ist selbstverständlich auch übertragbar dann in dem Moment auf Live-Themen. Wir persönlich haben seit 2,5 Jahren eine eigene Technologie in der Entwicklung. Das nennen wir XPI. Das ist eine Deep Tech Solution, die wir selber entwickelt haben, wo wir auf Live-Formaten, Großveranstaltungen, Führungskräftetagungen, ein Messestand, ein Pop-Up-Store, ein Retail-Space, aber auch große Konferenzsäle, wo wir im Prinzip die Erlebnisdimension, also die Experience tatsächlich ausmessen. Das heißt, wir greifen Images ab von Gesichtern, alles datenschutzkonform, weil der Mensch am Ende über seine Mimik und über seine Gestik sehr, sehr viel preisgibt, ob es ihm gefällt oder ob es ihm nicht gefällt. Und so sind wir in der Lage, in Echtzeit etwas zu sagen zu Experience Score, also gefällt, gefällt nicht. Aber auch sind auch in der Lage, etwas zum Thema Engagement-Fokussierung zu sagen. Also wie sehr ist derjenige eigentlich bei der Sache? Und das treiben wir gerade stark voran. Da gibt es viele Piloten mit vielen Kunden, um eben auch Teile der Antwort zu liefern, wie du gerade beschrieben hast, um zu sagen, da gibt es Lösungen für das ganze Thema Retail, da gibt es Lösungen für den Bereich Brandspace, Showrooms und so weiter, aber eben auch Lösungen für Event oder eben auch für temporäre Formate, wo wir eigentlich relativ tolle Ergebnisse erzielen, wo wir dann wirklich auch in der Lage sind, auch was sag ich mal, Wirkungszusammenhänge herzustellen, sagen, warum war das um 11.30 Uhr ganz offensichtlich so eine lousy Experience im Raum? Und dann gehst du nochmal die Abläufe durch und schaust dir das an und merkst, und kannst auch Dinge erkennen. Man kann sie auch abstellen. Ja, das ist etwas, woran wir zurzeit arbeiten, um da auch eine Antwort zu liefern.
Du hast eben das Thema Technologie ja auch schon angesprochen durch eure Erfolgsmessung und das Thema, was ihr da in der Technologie vorantreibt. Ihr habt in den letzten Jahren auch in unglaublich viele neue Unternehmen investiert, habt euch eingekauft. Magst du da mal so ein bisschen gerade so diese digitale Erweiterung eurer Kompetenzen ein bisschen streifen? Es würde mich total interessieren, nach eurer Corona-Erfahrung, in welche Bereiche der Wertschöpfung, auch welche Möglichkeiten digital habt ihr euch weiterentwickelt?
Na, wir haben zum einen, wir haben natürlich immer auch eine Digitalkompetenz gehabt, auch schon vor der Pandemie selbstverständlich, aber wir haben mit Slash Digital einen Player hier mehrheitlich in München übernehmen können. Und wenn ich sage übernehmen können, dann meine ich immer in erster Linie, bewirbt sich mal Avantgarde als unternehmerische Plattform bei den Unternehmern. In dem Fall bei den beiden Gründern von Slash. Und Slash gibt es ja heute auch in der Form noch so, dass wir sie heute in einem integrierten Arbeitsansatz haben, weil wir einfach dann in dem Moment auch ganz demütig da drauf schauen und sagen, eine wirkliche Top-Notch-Digitalkompetenz, die das gesamte Feld von Social Content, E-Commerce, App, Website und so weiter abbildet, sind wir vielleicht nicht in der Lage, das wirklich gut zu machen, sondern das braucht auch ein Stück weit einen kleinen eigenen Biotop, in dem sowas auch entsprechend auch getrieben von den beiden Gründern, die ja heute auch noch als geschäftsführende Gesellschafter die Unternehmung führen. Und das ist eine wichtige Entscheidung gewesen, da uns komplett anders in dem Bereich aufzustellen. Das andere ist die XPI-Thematik. XPI ist eine Gründung von uns. Das haben wir from scratch gemacht. Das Team sitzt in Berlin und wird dort entsprechend jetzt seit 3 Jahren von unserem CTO geführt und aufgebaut. Wir haben auch eine Thematik, uns war immer klar, dass das Thema Retail as a Service wichtig wird. Und wir haben ja auch viele Retail as a Service Lösungen schon in den letzten Jahren immer gemacht und angewendet. Wir haben uns deswegen an NPU beteiligt, Nonplusultra, eine Retail Growth Agency hier aus, aus München. Das ist weniger jetzt der Digitalisierung geschuldet gewesen, sondern vielmehr eben der Fähigkeit geschuldet gewesen, wie man in dem Fall Produkte in der Markteinführung in Deutschland begleitet, aber begleitet im Retail. Aber da geht es auch bei Retail, geht es dann natürlich auch um Marketplace-Management wie Otto oder Amazon und auch entsprechende Anbindungen diesbezüglich. Wir aber auch in der Lage sind, Stichwort digitale Lösungen, viel über die Performance, Sales Reports und so weiter dann auch entsprechend machen und sagen zu können. Und ansonsten gibt es noch eine Geschichte, die wir gemacht haben, die weniger mit Digitalisierung zu tun hat, aber wichtig ist, um zu verstehen, wir haben eine kleine hochspezialisierte Boutique-Agentur gegründet, Kaya. Die spezialisiert sich auf das, was ich gerne kulturelle Intelligenz nenne. Die sitzen in Amsterdam und da geht es mir wirklich darum, eine absolute Speerspitze zu haben, die das Thema Zeitgeist ganz, ganz fundamental versteht und uns auch treibt. Weil ich nehme schon für mich und das Management hier in Anspruch, dass wir gut informiert sind und auch nah dran sind an Themen. Aber in einer, die Einstellungsdimension von Konsumentinnen verändert sich gerade in einer Geschwindigkeit, dass man auch demütig mit seinem eigenen Alter und seinem eigenen Lebensumstand auf Dinge schaut und schauen muss und sagen muss, kriege ich das wirklich noch alles hundertprozentig mit? Verstehe ich das alles noch? Bin ich da nah genug dran? Und da ist so eine Elite-Taskforce wie Kaya in Amsterdam genau die, die das sicherstellen und die uns dann auch stressen hier in München und sagen, das habt ihr nicht verstanden. Und dann nehmen wir das auch gerne an.
Das heißt, die sind vor allem, wie soll ich sagen, Inspirationsimpulsgeber für euch? Das ist so eure ja, auch ein Stück weit Ideenschmiede, oder?
Na, die haben selbstverständlich eigene Kunden und das ist jetzt also kein Thinktank, der da rumsitzt und irgendwie wartet, dass ich mal anrufe. Aber man muss schon natürlich anerkennen, dass in dem Moment, wo es um, ja, Cultural Pioneering, also im Bereich Popkultur, Musik, Art, wohin geht Hospitality, wohin geht Food? Und da haben wir eine sehr spitze Aufstellung gewählt, die braucht es dann auch und die arbeiten global auf allen Kunden mit, haben auch eigene Themen, aber das Thema, wenn du Community begreifen willst und wenn du vor allem auch das, was man Branded Culture nennt, anbieten willst, also wie bekomme ich die kommunikativen Botschaften in das, was ich eingangs sagte, in die Lebensrealitäten, in diese Communities hereingetragen, dann muss ich sie nicht nur sehr gut verstehen, sondern teilweise sogar vielleicht in ihnen leben. Und dafür ist unter anderem auch Kaya verantwortlich.
Okay, spannend. Super gutes Setup. Bunt, wie du gesagt hast, nicht nur Technologie, aber man versteht so den Rahmen, finde ich ganz gut. Sag mal die Communities, Bedeutung von Communities und zwar echter Communities, also über Emotionalität, gemeinsame Werte, Erlebnisse verbundene Communities. Macht ihr als Avantgarde auch, also habt ihr eine eigene Community? Also man sagt ja immer, Agenturen sind mit sich selbst ganz schlecht in der Anwendung all der Dinge, die sie ihren Kunden so raten. Wie macht ihr das für euch?
Na, wir sprechen schon gerne von der Avantgarde Community. Ich glaube, dass wir da auch durchaus einiges erreicht haben in der Art und Weise, wie wir hier miteinander umgehen, miteinander arbeiten, feiern, leben. Man verbringt ja dann doch auch sehr, sehr viel Zeit hier. Wir haben auch angefangen, die internationalen Büros diesbezüglich stärker einzubinden, also auch durch Austausch, schicken die Leute durch die Büros, lassen sie Leute teilweise woanders arbeiten, sharen viel mehr Knowledge als früher, sharen viel mehr, aber auch Ressourcen als früher. Trotzdem sind wir da am Anfang, würde ich sagen, eines wirklich komplett integrierten Arbeiten. Da haben natürlich jetzt die technologischen Möglichkeiten, machen das auch an vielen Stellen einfacher. Die Pandemie hat da wiederum nicht geholfen, weil wir uns teilweise auch einige Büros teilweise 2 Jahre nicht gesehen haben. Ich würde schon, unser Anspruch ist schon von uns auch selber eine Avantgarde-Community zu sein und zu leben. Aber auch da, wenn ich so kritisch bin, wie ich das eben eingangs sagte, dann darf ich mir da auch nichts vormachen. Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg und es braucht es eben auch noch mehr, und wenn ich das nochmal von Avantgarde wegnehmen darf und nochmal auf die Bedeutung grundsätzlich eingehen darf, dann muss man ja einfach sehen, dass ganz, ganz viele Ordnungskriterien, Ordnungsmechanismen für die Menschen, für Gesellschaft und für Konsumenten eigentlich ausfallen seit Jahren. Also worum hat man sich organisiert? Die Familie, ja, ist heute ein weitläufiger Begriff, das heißt, er ist so nicht mehr, vielleicht hat nicht die Bedeutung, wie der das vielleicht mal vor 30 Jahren oder sowas hatte. Die Volkspartei, ja, oder der Arbeitgeber, wo man dann auf einmal 30 Jahre war, ja, oder so ist die, dadurch, dass Gesellschaft fragmentiert und dadurch, dass auch Meinungen fragmentieren, hast du ja die Situation, dass die und auch Kirche als Institution an Bedeutung verliert und für viele Menschen bereits ausgefallen ist, hast du die Situation, dass in diese Lücke jemand rein muss. Und in diese Lücke gehen an ganz vielen Stellen eben diese Communities rein, die dann für die Leute diese Art von Orientierung geben, diese Art von Zugehörigkeit und diese Art von, ja, von Leitkultur dann eben auch mitbringen für die jeweiligen Interessensgebiete. Und das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Und wir glauben tatsächlich, dass in diesem Thema Marken und Unternehmen sogar mehr Bedeutung und Verantwortung zukommen, als wir das vielleicht nochmal vor 10, 15 Jahren diskutierten, wo wir so ein bisschen sagten, ist das Unternehmen nicht am Ende austauschbar, kommt es nicht vielleicht sogar unter Druck, weil es eben kommerziell motiviert ist und der Mensch das so ein bisschen problematisch sieht. Ich glaube, dass wenn Marken und Unternehmen das gut machen, sie diesbezüglich sogar eine höhere Verantwortung und Bedeutung übernehmen können, was gar nicht notwendigerweise schlecht sein muss, weil ein paar andere
ausfallen.
Nimm mal beispielsweise das Thema Nachhaltigkeit und ökologische Verantwortung. Also entweder die Unternehmen retten diesen Planeten und sonst übrigens gar keiner, weil der Konsument wird es nicht machen, ganz offensichtlich. Es werden die Unternehmen sein. Und insofern glaube ich, dass das ist auch was Gutes dran, wenn Unternehmen und Marken da mehr Funktion, Verantwortung übernehmen, abgesehen jetzt von ökologischer Nachhaltigkeit, aber eben auch im Bereich von Zugehörigkeit und dem Herausbilden von Communities.
Und sag mal, die alle in der Branche treibt ja das Thema KI um. Jetzt hatten wir eben schon Technologie. Welche Rolle spielt KI für euch in eurem Geschäftsmodell?
Also ich glaube, wir sind erstmal gut beraten, dass als das anzuerkennen, was es sein wird, nämlich so ein bisschen also ähnlich so wie Finden von Feuer. Also ich glaube, es ist wirklich, wirklich groß, wirklich groß. Ich glaube, wir haben die letzten 10 Jahre an vielen Stellen Dinge massiv überschätzt. Ob das VR, AR, NFT, Metaverse, schieß mich tot. Ich glaube, wir haben alle so ein bisschen ein paar Dinge überschätzt. Das Ding hier ist man, glaube ich, gut beraten, nicht zu unterschätzen, sondern es hat auf jeden Fall die Kraft. Und man muss ja auch sehen, dass bei künstlicher Intelligenz gehört ja zur Wahrheit auch, die ist ja jetzt, man spricht gerne, jemand, der hat das neulich gesagt, das fand ich ganz gut, die künstliche Intelligenz hatte seinen iPhone-Moment mit ChatGPT, das ist so ein bisschen, es gab ja schon, ist ja schon klar, alles da seit Jahren und wir sind umgeben von künstlicher Intelligenz seit vielen, vielen Jahren an unzähligen Anwendungen, aber diesen iPhone-Moment, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Beschreibung für diese Situation. Insofern hat das massive Implikationen für Arbeitsmärkte, für Unternehmen, für Leistungserstellung. Ich glaube, für die Agenturszene wird es in allererster Linie bedeutsam werden, um einfach bestimmte Abläufe weiter zu vereinfachen, zu automatisieren und auch die Effizienz, die natürlich generative KI einfach schlicht hat, sowohl im Text als auch im Bild, additiv, komplementär, da sinnhaft zu nutzen, um einfach die Leistungserstellung so effizient wie möglich zu machen, um dann wiederum auch kreative Ressourcen freizumachen für die großen Würfe und die großen Impacts, weil die wird meiner tiefen Überzeugung nach auch eine generative KI nie leisten.
Du hast ja vorhin auch den Wert der Idee nochmal herausgestellt, als wir über Messen, die schon längst keine Messen mehr sind und die Programmatik dahinter sprachen, über wie hast du es genannt? Cultural Studio wäre zu klein, Cultural Pioneering Team in Amsterdam und so weiter. Ne? Also all diese Punkte, die kann keine KI übernehmen, davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Insofern ist es wahrscheinlich eher auch der vordere Teil der Wertschöpfung, auf den wir uns stärker konzentrieren. Strategie, Idee, Beratung und wie gesagt Adaption. Ich finde, da haben wir auch die Pflicht, möglichst effizient vorzugehen, denn es ist weder spannend noch entsteht da Riesenwert. In Teilen zumindest, ne? Also ja. In der Exekution, das glaube ich auch. Sag mal, vielleicht zum Schluss so nochmal eine Frage. Wir haben jetzt gerade uns um wahrscheinlich die größte Innovation gerade mit Ihrem iPhone-Moment ausgetauscht. Gibt es weitere Innovationen auf dem Bereich so Brand Experience oder so eine, die du nochmal rauspicken willst, wo du sagst, ist für uns gerade mega spannend oder das beschäftigt uns oder in diese Art von Geschäftsfeld, Themenfeld, Kompetenzfeld, wollen wir uns in den nächsten Jahren stärker reinentwickeln?
Nee, es gibt weniger die Sache. Ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, was um die ganzen programmatisch getriebenen Formate alles drumherum passiert. Also nimm eine Art Basel-Miami, ja, oder nimm Mailand, nimm jetzt eine South By im März, wo ja basically keine Marke der Welt fehlt. Mhm. Die sind gar nicht Teil des Lineups, die sind gar nicht auf der Bühne, die sind aber alle da. Teilweise mit Rieseninstallationen, also ganz spannend zu sehen, wenn man sich das ganze Thema Festivals anguckt, was da los ist. Also der Festival-Sommer Europa, wenn du dich mit den Veranstaltern unterhältst, die ausgebucht sind, zweite, dritte Wochenenden ranhängen müssen, weil sie dem gar nicht nachkommen. In dem Moment finde ich das spannend und bestärkt mich in unserer Überlegung und Überzeugung in dem Zusammenhang. Und was auch interessant ist, wir haben, glaube ich, wir sehen nicht ausreichend, was gerade im Bereich Retail-Transformation stattfindet, weil wir so ein bisschen aus der deutschen Perspektive darauf schauen, so Verödung von Innenstädten, dann natürlich die dritte Kaufhof-Karstadt-Pleite, die so ein bisschen eine Fehlinterpretation gibt. Man sieht gar nicht, wie viele bedeutsame Sachen da passieren im Bereich Brandspaces, im Bereich Showrooms, wie viele Marken gerade stationär gehen in die Innenstädte, aber mit einer anderen Aufgabenstellung als das, was wir sehen. Ist gerade veröffentlicht worden zum nordamerikanischen Einzelhandelsmarkt, bemerkenswerte Zahl, es ist ein All-Time-High mit physikalischen Stores in Nordamerika in der Anzahl Doors, weil dann natürlich auch der Neighborhood-Store, der Concept-Store, die Pop-Up-Installation, gut gemachte, vielleicht lokale Biomarkt oder sowas. Aber erstmal hätte mir jetzt jemand gesagt, es gibt 10% weniger Doors als vor 10 Jahren, hätte das erstmal vor dem Hintergrund von E-Commerce Growth, hätte das reingepasst. Und genau das Gegenteil ist passiert.
Wahnsinn.
Es gibt mehr POS in Amerika Ende 23 als vor einigen Jahren und der stationäre Handel wächst zurzeit da drüben stärker als der E-Commerce. Und nochmal, E-Commerce wird weiter wachsen und ich glaube, jeder, der aktuell den Abgesang auf E-Commerce insgesamt leistet, auch wenn die auf teilweise Like-for-Like rückläufige Entwicklung zurzeit haben, der macht sich was vor. Es gibt eine Konsumzurückhaltung, sehr wohl vor dem Hintergrund von sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen und vielen exogenen Schocks, was Konsumentinnen verunsichert. Aber das ist alles Wunschglaube, dass E-Commerce irgendwie sich verlangsamt. Aber gleichzeitig, und das meinte ich eingangs in das Gespräch, es gibt diesen paradoxen Konsumenten, gleichzeitig ist, ich sage immer ein bisschen spaßeshalber, so die Bedeutsamkeit oder die Bedeutung eines Viktualienmarkts oder eines Isemarkts in Hamburg wird in 10 Jahren höher sein als heute. Mhm. Und obwohl wir wahrscheinlich dann schon komplett durchdigitalisiert mit Avatar, mit KI, alles weg und der Viktualienmarkt wird in 100%iger Sicherheit in 50 Jahren noch bumsvoll sein.
Das ist ein super Schlusswort. Marc, ich danke dir sehr. Den Paradox zum Konsumenten, den kriegst du direkt als Zitat, weil es ist super und es stimmt so wunderbar und es schließt die Folge auch toll ab. Sehr vielen, gerne. Vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht.
Danke dir. Bis bald.